Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Völkerrechtler und versuche in diesem Podcast aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und politischen Kontext einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das gerne auch mit Gästen, so auch in der aktuellen, in der heutigen Folge. Ich habe Irmgard Mabo, Professorin an der Universität Wien, Fakultät für Rechtswissenschaften, Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen, gefragt, ob sie mit mir über das Weltraumrecht spricht. Also darüber, wem der Weltraum eigentlich gehört, ob er überhaupt wem gehört. Spoiler, er gehört niemandem bzw. uns allen. Auch der Mond gehört niemandem. Also wenn ihr zum Beispiel im Internet so Geschenke seht, dass man jemandem ein Stück Mond schenken kann, völkerrechtlich ist das gar nicht möglich. So viel nur dazu gleich vorweg. Aber ganz allgemein stellen sich da auch weniger lustige Fragen, zum Beispiel auch dazu, wie Kriege geführt werden unter Nutzung des Weltraums oder vielleicht sogar im Weltraum selbst. Die Kooperation im Weltraum steht gerade auf der Kippe, weil die USA eine neue Regierung haben. Da muss ich aber gleich dazu sagen, das Gespräch habe ich mit ihr aufgenommen, bevor Donald Trump gewählt wurde. Manche der Hörerinnen und Hörer von euch können es sich vielleicht schon denken oder haben es schon gemerkt. Ich habe einige Folgen in petto und dann nehme ich immer wieder Folgen ad hoc auf, wenn gerade etwas in der Welt passiert, wo ich mir denke, da könnte ich was beitragen, da sollte ich vielleicht sogar was beitragen, indem ich schnell reagiere. Und dann habe ich einige Folgen, die ich schon vor längerem aufgenommen habe, bei denen ich auch oft viel zu lange warte, bis ich sie endlich bearbeite, weil sie dann vielleicht ganz aktuelle Entwicklungen nicht mehr abdecken. Aber diese Folgen nehme ich grundsätzlich so auf, dass sie gut altern. Deswegen habe ich mit Professorin Mabo über allgemeine Aspekte des Weltraumrechts, von rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung, der friedlichen Nutzung des Weltraums gesprochen. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass die Folge pre-Trump aufgenommen wurde, beziehungsweise pre-Trump 2 aufgenommen wurde, weil die allgemeinen rechtlichen Aspekte haben sich ja schon lange nicht mehr verändert. Vielleicht verändern sie sich jetzt aktuell, aber das steht noch in den Sternen. Haha, Dad Joke. So, das ist mal wieder eine viel zu lange Vorrede. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei seid, dass ihr reinhört. Es ist eine wirklich spannende Folge geworden und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Sehr geehrte Frau Professor Mabo, schön, dass Sie bei Recht Politisch sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Weil ich ja viele Fragen haben werde zum Weltraumrecht, mal zum Abklären der Basic Facts, wo fängt denn der Weltraum an?
Ah, das ist aber schon gleich mittendrin in einer der schwierigsten rechtlichen Fragen, die wir noch nicht geklärt haben. Da die Abgrenzung vom Luftraum und Weltraum bisher in den Vereinten Nationen schon lang diskutiert wurde, aber noch kein Abschluss gefunden wurde. Es gibt einfach zwei verschiedene Positionen. Die einen Staaten sagen, wir brauchen eine fixe Grenze, wir sollten das klar festlegen, zum Beispiel mit 100 Kilometer. Aber eine große Gruppe von Staaten, unter anderem die USA, sagen, wir brauchen das nicht. Wir haben einen funktionalen Ansatz. Also es gibt keine international anerkannte Grenze und Abgrenzung von Luftraum und Weltraum.
Was ist denn ein funktionaler Ansatz?
Funktionaler Ansatz heißt, wir schauen uns die Aktivität an. Also ist es eine Weltraumaktivität oder ist es eine Luftfahrt, sozusagen Flugaktivität? Und dann wäre Aviation, also Flugrecht, Luftrecht anwendbar. Und eine Rakete ist eben eine Rakete. Es ist letztlich, geht's technisch darum, ein Raketenantrieb ist eine Schubkraft, der hat keine Aerodynamik. Aber ein Flugzeug braucht Aerodynamik. Und so wissen wir, was ist ein Flugzeug? Das hat aerodynamischen Auftrieb, hat Flügel. Und eine Rakete hat keine Flügel, die funktioniert mit einer Schubkraft. Und das kann man ganz leicht unterscheiden. Und wenn wir wissen, was eine Weltraumaktivität ist und was eine Flugaktivität ist, dann genügt uns das an sich, um das anwendbare Recht zu definieren.
Das klingt immer noch kompliziert, weil man würde sich ja wünschen, dass man einfach weiß, so und so viele Kilometer und egal, wo auf der Welt man ist entweder auf Erden oder im Weltraum. Warum gibt es eine Einigung nicht?
Weil da sehr viel eben Technik und damit verbunden ist, auch technischer Fortschritt, technische Entwicklung, wie man diesen Raum nutzen möchte. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Man kann ja diesen Raum auch mit Ballonen nutzen, wie wir auch zuletzt wieder gesehen haben, mit Höhenforschungsraketen, aber eben natürlich Flugzeuge. Dann gibt es ganz verschiedene Arten von Flugzeugen. Auch die Drohnen kommen dazu, das ist wo sozusagen, wie wird das genutzt? Und dann eben die raketenbetriebenen Systeme oder eine Mischung davon. Und je nachdem, wie sich hier die Technik Technik entwickelt, möchte man eben nicht durch eine, wie die USA sagen, willkürlich gezogene Grenze irgendwie einen Raum definieren, den man aber so nicht braucht. Das ist die Argumentation. Wir wissen, Weltraumaktivitäten sind extra geregelt, weil sie besonders gefährlich sind. Man muss sagen, hier ist eine extra Portion Sorgfalt notwendig und das Recht entspricht dem auch, indem es eine absolute Haftung zum Beispiel vorsieht, die es im Luftrecht nicht gibt und diese Dinge. Also wir haben viel strengere Vorschriften für das Weltraumrecht als für das Luftrecht, das sehr differenziert ausgestattet ist zwischen den Verantwortlichkeiten der Flugzeugbetreiber und der privaten Akteure und der Staaten, während im Weltraumrecht letztlich der Staat für alles haftet.
Das ist ja auch ein relativ junges Rechtsgebiet, das einfach durch den Fortschritt der Technik entstanden ist. Jetzt ist es ja so, interessanterweise, da muss man sich ja dann irgendwann gefragt haben, Moment, wir können auf den Mond fliegen, was machen wir jetzt rechtlich damit? Was war denn da die Diskussion damals? Jetzt kommt man darauf und auf einmal sagt man, Moment, wir haben ja gar kein Recht dafür.
Sowohl das Weltraumrecht als auch das Luftrecht ist sehr schnell der Technik gefolgt, muss man sagen. Sobald das technisch möglich war und die ersten Flüge eben getätigt wurden, haben die Staaten reagiert und gesagt, so, das müssen wir jetzt aber möglichst schnell regeln, was wir da wollen und erlauben wollen und eben wer haftet. Es geht ja da immer um sehr gefährliche Tätigkeiten, auch im Luftrecht natürlich, Flugzeuge, die abstürzen. Da sind also große Gefahren damit verbunden, die unbedingt und zwar schnell eben einer rechtlichen Regelung bedurften. Und so, die waren eigentlich relativ schnell, die Staaten danach. Also im Weltraumrecht jetzt war es so, dass 1957 am 4. Oktober der erste Satellit gestartet ist, Sputnik 1 durch die Sowjetunion. Und unmittelbar darauf, gleich im nächsten Jahr, 1958, hat schon die UN-Generalversammlung eine Resolution dazu verabschiedet, wie das geregelt werden soll. Wir setzen jetzt gleich mal ein Komitee ein. Wir wollen uns die rechtlichen Aspekte anschauen, aber auch die technischen, damit wir wissen, was denn überhaupt so gemacht wird. Also es ist ziemlich schnell darauf gefolgt und ich finde, also es ist doch gelungen, ziemlich rasch 1963 schon Rechtsprinzipien zu verabschieden, also noch bevor man zum Beispiel am Mond war, also das war ja erst 1969, also genau parallel zu dieser technischen Entwicklung ist eigentlich auch die rechtliche Entwicklung vorangeschritten.
Eigentlich interessant, weil wir haben ja den Kalten Krieg immer diskutiert als eine Phase der Konfrontation und jetzt gerade in dem Bereich hat man eigentlich eine Phase der, kann man sagen, Kooperation?
Kooperation ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gab Interessen der beiden Supermächte, ganz klar, dass hier geregelt werden sollte. Das waren wirklich die beiden Hauptmotoren sozusagen, dass diese Verträge, es wurden ja letztlich ja internationale Verträge sogar daraus, aus diesen Diskussionen und Resolutionen. Letztlich die beiden Staaten wollten in den Weltraum, auch zum Mond, aber es war nicht klar, wer wird zuerst dort sein, nicht? Also das Space Race, der Wettlauf ins All war ja ganz klar geprägt durch ganz knappe Siege oder eben Niederlagen. Die Sowjetunion war zuerst ziemlich weit vorn, also mit dem ersten Satelliten, mit dem ersten Menschen im All, erstes Spacewalk, alles ziemlich die Sowjetunion vorne und dann erst mit der Mondlandung ist es den USA gelungen, sozusagen die Ersten dort zu sein. Aber sie wussten nicht, ob sie wirklich die Ersten sein würden, nicht? Konnte man nicht wissen. Das heißt, da waren die Interessen so, dass man sagt, egal wer dann eben der Erste ist, das muss so geregelt werden, dass der andere sozusagen damit leben kann und da zum Beispiel war ganz wichtig das Prinzip der Nicht-Aneignung. Also ganz klar, wer zuerst am Mond ist, kann sich den Mond nicht aneignen. Also das ist, waren sich alle einig, das Prinzip des, also Nicht-Aneignung der Himmelskörper und sonst die freie Nutzung, aber dann auf der anderen Seite eben Haftungen, etwas schief geht. Da waren sich dann die beiden einig, also und haben im Rahmen der Vereinten Nationen aber auch die Unterstützung von einer großen Anzahl von Staaten gefunden. Der Weltraumvertrag, der letztlich 1967 abgeschlossen wurde, hat heute 113 Ratifikationen. Das ist eine große Zahl und der war immer schon sehr breit ratifiziert, also vor allem auch von den Weltraumnationen. Auch China, also große Weltraumnationen haben den ratifiziert. Das heißt, es ist eine Erfolgsgeschichte, eine, in der wirklich völkerrechtliche Verträge abgeschlossen werden konnten, gerade in diesen Rahmenbedingungen.
Ist das eigentlich ein sozialistisches Konzept, zu sagen, der Mond gehört allen beziehungsweise keinem? Haben sich da die Sowjets durchgesetzt?
Im Gegenteil. Also heute kommt das so rüber, wird das oft behauptet, das sei ein sozialistisches Konzept, Common Heritage of Mankind, gemeinsames Erbe der Menschheit. Also niemand darf sich jetzt auch die Ressourcen des Mondes nehmen. Also die Aneignung des Mondes selber ist ganz klar. Umstritten ist nur die Frage, darf man dann, wenn man dort ist, und jetzt gibt es ja gerade das Artemis-Programm, wo das wieder geplant wird, auf den Mond zurückzukehren und dort auch Ressourcen zu nutzen. nutzen. Und da vertreten die USA die Meinung, ja, es ist also diese Nutzung frei, weil es eben von der Freiheit der Weltraumnutzung erfasst ist. Und das Gegenkonzept ist, wäre eben das gemeinsame Erbe der Menschheit, dass man sich das nicht einfach frei nehmen darf, sondern das gehört allen und man bräuchte ein internationales Regime, wo man dann einen Antrag stellt und so. Aber historisch war es umgekehrt. Das Konzept des gemeinsamen Erbes der Menschheit wurde von den USA unterstützt und die Sowjetunion wollte es nicht. Also es ist eine eigenartige Umdrehung. Das Konzept stammt aus einem Delegierten aus Malta im Rahmen der Seerechtsdiskussionen, dass da eben der Tiefseeboden das gemeinsame Erbe der Menschheit sein sollte, wurde dann aufgegriffen im Seerecht und auch eben in den Verhandlungen über den Mondvertrag dann mit aufgenommen. Und die Unterstützer tatsächlich waren die USA und die Gegner die Sowjetunion. Aber es hat sich halt dann recht bald geändert. 1979 war der Vertrag dann fertig, wurde von der Generalversammlung zur Ratifikation empfohlen. Aber dann haben letztlich weder Sowjetunion noch die USA diesen Vertrag ratifiziert. Das heißt, das hängt jetzt ein bisschen in der Luft. Es gibt diesen Vertrag, es gibt dieses Common Heritage of Mankind Prinzip im Mondvertrag, also bezüglich der Ressourcen. Aber gerade die beiden großen Weltraumnationen haben ihn nicht ratifiziert. Also es ist sehr unklar bis heute, was damit jetzt ist eigentlich.
Ein Grund, warum ich mit Ihnen sprechen wollte über dieses Thema, war, dass ich einen Artikel, ich glaube es war im Guardian, gefunden habe, wo es eben ging um das Weltraumrecht oder eben nicht. Also da war ja ganz am Ende in dem Artikel stand, es gibt keine Regeln im Weltraum. Wenn Sie sowas lesen, wie geht es Ihnen damit und was ist da, was wäre da Ihre kürzestmögliche Antwort, wenn Sie wirklich in einem eigentlich gut oder man würde hoffen, gut recherchierten Artikel von einem Qualitätsmedium auf einmal steht, ja, im Weltraum gibt es keine Regeln.
Ja, das ist sehr, hat mich überrascht und ist sehr eigenartig, weil der Weltraumvertrag aus 1967 ist an sich sehr bekannt, ist ein eben sehr breit ratifizierter Vertrag, akzeptierter Vertrag, der diese Grundregeln der Weltraumaktivitäten enthält. Und dass das jemand nicht kennt, ist halt sehr schade. Man kann das vielleicht nur darauf zurückführen, dass leider in den USA zum Beispiel das Völkerrecht als Fach nicht so unterrichtet wird, wie das zum Beispiel in Österreich der Fall ist. In Österreich haben wir das Glück, dass Völkerrecht für alle Jusstudenten ein Pflichtfach ist und sogar zweimal im Studium vorkommt, am Anfang im ersten Jahr und dann nochmal am Schluss, dass man also darüber nicht hinwegkommt, davon gehört zu haben. Aber wenn ich in den USA selbst wenn ich Jus studiert habe, geschweige denn, wenn ich nicht Jus studiert habe, kenne ich das Völkerrecht vielleicht gar nicht. Und gerade Großmächte vielleicht wie die USA glauben, sie brauchen vielleicht gar kein Völkerrecht. Und was ist Völkerrecht überhaupt?
Und welche Regeln sind da so, die, wenn man jetzt ein Fahrstuhlgespräch sich vorstellt und ein Journalist fragt sie, welche Regeln gibt es im Weltraum? Also jetzt nicht, dass wir daraus eine Vorlesung machen, aber in kürzestmöglicher Form, welche Regeln gelten im Weltraum?
Also es gibt so Prinzipien und auch der Vertrag heißt Prinzipien. Das ist ein ganz so großzügig bezeichnetes, also Prinzip zum Beispiel der Nicht-Aneignung, das ich schon erwähnt habe. Die Staaten sind sich einig, dass weder der Weltraum, der freie Weltraum, also damit sind die Orbits gemeint, wo man Satelliten stationieren kann, eben aber auch die Himmelskörper nicht angeeignet werden kann und darf. Also von den Staaten nicht, aber daher auch nicht von Privaten, weil es ja keine Eigentumsordnung dann gibt, die anwendbar ist. Also nicht Aneignung ist eins. Dann haben wir auch das Prinzip der Haftung. Das finde ich, habe ich auch schon erwähnt, schon sehr wichtig, dass die Staaten wirklich absolut haften für Schäden, die auf der Erde durch Weltraumaktivitäten bestehen. Das gibt es sonst nicht. Im Völkerrecht kennen wir das gar nicht. Also wirklich für diese gefährlichen Tätigkeiten.
Das heißt absolute Haftung.
Absolute Haftung für einfach einen Schaden, der entsteht durch ein Weltraumobjekt, das abstürzt auf die Erde oder auf ein Luftfahrzeug im Flug, wie es heißt, da haftet einfach der Staat aufgrund der Kausalität. Also rein nicht, es wird ihm nicht vorgeworfen, er hat vielleicht fahrlässig gehandelt oder irgendein Verschulden ist ihm vorzuwerfen. Ist ganz egal, es gibt nur die Kausalität und die Haftung und er muss auch unbeschränkt haften für alles, was da passiert. Also das ist eine große sozusagen Beruhigung, wenn man so will, für die alle Staaten, die das nicht machen können oder auch sich dann davor nicht schützen können vor Weltraumschäden, dass das also ganz von Anfang an klar war. Ein weiteres Prinzip finde ich die Verantwortlichkeit der Staaten. Ist auch ein ganz besonderes Prinzip, das wir sonst so im Völkerrecht nicht kennen, nämlich auch für privates Handeln. Also die Verantwortlichkeit für auch Privatunternehmen, die Weltraumaktivitäten betreiben, steht schon im Weltraumvertrag 1967 drinnen. Damals hat man schon daran gedacht, es könnten ja auch einmal private Unternehmen Weltraumaktivitäten durchführen. Und dann ist der Staat verantwortlich. Das heißt, er musste diese Aktivitäten auf jeden Fall genehmigen, dafür sorgen, dass sie im Einklang mit dem Weltraumrecht durchgeführt werden. Aber vielleicht ein allgemeines Prinzip auch noch die friedliche Nutzung, die peaceful purposes of the use and Exploration of Outer Space ist schon ein sehr programmatisches, wichtiges Prinzip, obwohl man nicht genau sagen kann, was heißt Peaceful Purposes, weil auch schon ganz klar war von Anfang an, dass der Weltraum natürlich militärisch genutzt wird. Das heißt also offenbar nicht nur zivile Nutzung wird gemeint, also militärische, aber friedliche Nutzung, also im Einklang mit den Prinzipien der Vereinten Nationen, will heißen, und das wird auch ganz klargestellt, dass das Recht, das Völkerrecht, so wie es auch in der Charta verankert ist, anwendbar ist auf alle Weltraumaktivitäten.
Weil Sie die Privaten schon angesprochen haben, jetzt haben wir so ein relativ neues Phänomen, dieser Weltraumtourismus. Waren die Leute aber jetzt eigentlich wirklich im Weltraum, also mit diesen Flügen da von Herrn Branson und Herrn Musk und Herrn Bezos? Hat er die Leute wirklich in den Weltraum gebracht oder sind die nur ein bisschen drumherum geflogen oder waren halt sehr weit oben, aber hat man denen da... Könnten die, ich habe mir das oft gedacht, könnten die jetzt vertraglich anfechten und sagen, Moment, da war ein Irrtum. Ihr habt gesagt, ihr macht uns zu Weltraumtouristen, zu Astronauten. Und eigentlich waren sie es aber nicht, sondern es war einfach nur ein sehr hoher Flug.
Sehr gute Frage, ja. Also zum Weltraumtourismus kann man sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Weltraumtourismus. Eine der Suborbitalflug, Weltraumtourismus und dann der Orbitalflug. Also beim Orbitalflug ist es ganz einfach, das ist eine ganz kleine Weltraumaktivität, da wird nämlich einfach eine Privatperson mit hinaufgenommen, zum Beispiel auf die internationale Raumstation und dort in den Orbit verbracht und verbringt dort ein paar Tage und kreist um die Erde. Das ist ganz klar ein astronautischer Flug und ob das jetzt eine Privatperson ist oder nicht, dann kann man aber sagen, es ist ein privater Weltraumtourismus im All und schon früher gab es das schon, die Sowjetunion oder beziehungsweise Russland hat das dann mit der Raumstation Mir gemacht und angeboten, solche Flüge auch für Privatpersonen, die so ein paar Millionen, sagen wir Dollar dafür ausgeben können und wollen. Der Suborbitaltourismus ist viel jünger. Da gab es die ersten erfolgreichen Flüge erst 2021. Und also private jedenfalls, die private Weltraumtourismus, wo die dann einfach nur hoch hinauflegen, so circa eben diese 100 Kilometer geistern da schon ein bisschen herum, wo man sagt, das wäre doch so ungefähr ein Weltraumflug. Wird auch so vermarktet tatsächlich. Und insofern ist schon die Haltung vielleicht der USA da ein bisschen inkonsistent, weil sie das ja auch selber so sehen. Das ist also ein Weltraumflug, auch wenn nur ein sehr kurzer. Also man hat also nur einen sehr hohen Flug und kommt auch wieder hinunter auf denselben Platz, wo man quasi gestartet ist. Man umkreist jedenfalls nicht die Erde. Und ob und inwiefern das ein Weltraumflug ist, kann man wahrscheinlich sogar diskutieren rechtlich, wenn die USA sagen, wir haben ja gar keine Grenze. Aber jedenfalls, was es schon ist, die Raketentechnik wird angewendet, die ich eben vorher gesagt habe, es ist also keine Flugaktivität, die mit aerodynamischem Auftrieb funktionieren kann. Also wir haben diesen Raketenantrieb. Deswegen ist es ja auch so gefährlich, kann ja alles sehr leicht explodieren. Und da gab es auch viele Tests, die zum Teil eben auch ja, schiefgegangen sind. Das heißt, jetzt hat man das inzwischen so entwickelt, dass man auch eben Passagiere mitnehmen kann und das riskiert. Und ein paar Flüge haben ja schon stattgefunden seit 21. Und dass man eben sagt, von der Technik her ist es ja sehr wohl wieder eine Weltraumtechnik.
Aber nochmal zur Haftung zurück. Das heißt, eben, wenn da auch so ein privater Dienstleister die Leute raufschießt und es passiert, Gott bewahre, irgendwas auf dem Weg dorthin und auf einmal landet das auch in einem anderen Land vielleicht. Das ist ja immer so eine Sache mit dem, wo landet es dann im Endeffekt und zerstört dort etwas. Ganz egal, weil man es zugelassen hat. Haftung, so.
Also das ist die Frage, da gibt es zwei Zulassungen oder eben einfach die Anknüpfung des Startstaates. Das ist noch das noch sicherere quasi Anknüpfungskriterium. Der Begriff des Startstaates wurde entwickelt und definiert in den Weltraumverträgen mit vier verschiedenen Anknüpfungen. Einer wichtigste ist wohl das Territorium, von wo der Start, wo der Start stattfindet, wo der Weltraumgegenstand gestartet wurde. Der Startstaat haftet also, eben wie ich gesagt habe, unbegrenzt und absolut. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, haften die USA als Staat. Egal, also ob dieses Unternehmen jetzt in Konkurs geht. Das ist ja immer das Problem, wenn wir private Unternehmen haben, die können ziemlich leicht in Konkurs gehen bei so einem einzigen Schadensfall und die Opfer bleiben dann sitzen und haben keinen Schadenersatz. Und deswegen ist es genauso geregelt, dass eben dann der Staat dafür einstehen muss. Und das heißt, er hat halt dann auch die Verpflichtung und das Interesse, im eigenen Interesse auch, diese privaten Flüge zu regeln, also Sicherheitsvorkehrungen zu verlangen, Tests zu verlangen, auch vielleicht finanziell Versicherungen zu verlangen, damit er nicht auf allen Kosten sitzen bleibt, der Staat. Also auch die USA haben ein sehr ausgeklügeltes nationales Weltraumrecht.
Gibt es da auch einen Wettbewerb unter Ländern, dass die sich gegenseitig vielleicht unterbieten, dass ein anderes sagt, wir gehen das Risiko ein, ihr müsst bei uns so gut wie keine Voraussetzungen erfüllen und wir vertrauen darauf, dass das eh schon passt und kommt doch zu uns und startet bei uns und zahlt dafür auch Unsummen an Geld dafür, dass wir euer Startstaat sind? Gibt es sowas? Weil reflexartig denke ich mir, das war auf so ein Race to the Bottom.
Ja, das könnte theoretisch passieren. Man hat das an Ansätzen schon beobachtet, aber relativ rasch kommen ja die Staaten dann drauf, dass sie selber dann haften, wenn was schief geht. Das heißt, in Eigeninteresse sind sie dann plötzlich nicht mehr so ganz liberal und lassen alles zu, sondern wollen auch genau diese Sicherheiten haben und auch vielleicht Versicherungen vorschreiben, wenn sowas gemacht wird, damit eben nicht der Staat, der dann plötzlich ein Staat wird nach Völkerrecht, dann erst recht haftet.
Wie oft kommt denn das vor eigentlich? Weil mein Eindruck ist ja, mittlerweile läuft alles sehr reibungslos und die Zeiten, wo man noch große Hollywood-Filme gemacht hat mit Katastrophen, so wie auch bei Flugzeugen, dieses Genre Flugzeugkatastrophenfilme ist irgendwie auch ausgestorben, weil es nicht mehr so realistisch ist. Und auch das, so die Filme, wo es geht um die großen Katastrophen, man hat den Eindruck, läuft eh immer alles glatt.
Ja, tatsächlich sind immer bis heute die Unfälle und Zusammenstöße nicht so häufig oder auch die Abstürze von Weltraumgegenständen passieren, jetzt gerade wieder in Australien, ein, glaube ich, kleinbußgroßes Drum ist runtergefallen. Man hatte immer Glück, sehr, sehr viel Glück, dass das einfach runterfällt und oft ins Meer fällt und dann angeschwemmt wird und bisher kaum Schäden entstanden sind. Ein spektakulärer Fall war, ist schon lang zurück in den 70er Jahren, wo mal ein Satellit mit radioaktivem Antrieb auf das Gebiet von Kanada gefallen ist. Das war ein sowjetischer Satellit und da gab es dann schon auch eben radioaktive Verseuchung und das musste gereinigt werden. Also das war bis heute einer der, sagen wir, schwersten Unfälle gewesen, die passiert sind. Aber man fürchtet durch die große Anzahl neuer Satelliten, die jetzt in den letzten Jahren gestartet wurden, dass die Gefahr der Kollisionen enorm zunimmt. Also wir hatten bisher ein paar Kollisionen und es gab Zusammenstöße schon auch in den letzten Jahren, aber nicht so viele. Man hat das also noch im Blick und im Griff und sagt, man beobachtet halt die Trümmerteile, die dann entstanden sind, aber man hat jetzt große Sorge, dass gerade jetzt, es hat begonnen mit 2020, 21, 22, mit einer enormen Steigerung der Satellitenstarts. Und jetzt wartet man fast darauf, dass plötzlich viel mehr Zusammenstöße passieren werden.
Ja, weil das ist die andere Frage, weil Sie eben gesagt haben, man schaut auf den Startstaat. Aber was sind denn andere Anknüpfungspunkte? Sie haben gesagt vier. Und dann der Startstaat als der also naheliegendste.
Der Startstaat wird halt so definiert. Das Territorium ist einerseits. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Facility. Also wenn ein Staat wie zum Beispiel Russland hat eine Facility, eine Startrampe in Kasachstan. Baikonur ist der größte Weltraumbahnhof der Welt. Der ist aber russisch. Das heißt, wenn von dort eine Rakete startet, ist auch Russland ein Startstaat. Auch Kasachstan, also man hat dann zwei. Das ist auch bewusst so gemacht. Dann hat man also kumulativ mehrere, man kann also mehrere Staaten dann in Anspruch nehmen. Kasachstan oder Russland. Also das wäre die Facility oder eine zum Beispiel eine Plattform, eine Ölplattform wurde auch schon verwendet auf hoher See. Dann hat die aber auch eine Flagge, ist ein Schiff und hat dann eine Nationalität und ist dann auch ganz klar diesem Staat zuzurechnen und zuzuordnen als Startstaat. Dann gibt es noch den dritten Anknüpfungspunkt, wenn der Staat selber einen Satellit, wie es heißt, startet, ohne dass er selber eine Startrampe hat. Also nicht viele Staaten haben ja das, also sondern sie bestellen sich dann woanders, zum Beispiel eben Baikonur oder Indien ist auch ein interessanter Anbieter immer, oder in den USA eben, oder bei der ESA in Kourou, bestellen die einfach einen Start und dann sind sie auch Startstaat, die Staaten selber. Das ist auch noch relativ klar, das sind so staatliche Satelliten, sie sind in ihrem Eigentum und der Staat beauftragt. Nur das vierte Kriterium ist ein bisschen ein schwierigeres, wo es nämlich heißt, the state which procures the launch, also veranlasst den Staat. Was beinhaltet das eigentlich im Unterschied, was er selber startet? Das wird heute so interpretiert, dass das jene Staats umfasst, die der Staat genehmigt sozusagen. Also wenn es private Aktivitäten letztlich sind. Und man hat also private Unternehmen, die auch irgendwo einen Staat bestellen. Und je nachdem, welcher Staat, das ist jetzt schwierig immer akustisch auseinanderzuhalten, Staat und Start, Also welcher Staat jetzt dieses private Unternehmen genehmigt hat, also und eine Lizenz ausgegeben hat für diese Aktivität, dieser Staat gilt dann auch als Startstaat.
Das klassische Beispiel, das ich mir aus Laienperspektive vorstelle, ist eben die Rakete, die, wie wir aus Filmen kennen, aus historischen Aufnahmen, die nach oben startet. Und wenn dann etwas passiert, dann sind wir bei Haftung. Aber jetzt gibt's da ja oben, wie Sie auch schon angedeutet haben, ganz, ganz viel, ich sag's mal überspitzt formuliert, ganz, ganz viel Zeug, wenn nicht sogar Müll. Mhm. Und das ist da vielleicht schon jahrelang da oben und irgendwann fliegt's runter. Kann man da bei jedem nachvollziehen, von wem das kommt, um für die Haftung, oder ist da manchmal auch einfach, ah, wer war denn das jetzt schon wieder oder zu wem gehört das schon wieder? Gibt's da wirklich, gibt's da ein Made in oder From, oder wie kann man sich das vorstellen, dass man überhaupt weiß, zu wem das gehört, wenn das irgendwann einmal 10, 20, vielleicht noch länger Jahre runterfällt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber tatsächlich wird das all sehr genau beobachtet. Also hier sind vor allem die USA wieder führend, indem die das ganz genau beobachten, was wo gerade fliegt oder eben sich befindet im Orbit ungefähr mit 28.000 Kilometer pro Stunde, also mit einer rasenden Geschwindigkeit. Trotzdem wird das beobachtet, das ist, brauchen die nämlich ganz dringend selber, aber sie teilen diese Informationen auch mit denen, die es brauchen, um sichere sozusagen Startfenster zu identifizieren, dass sie das den Start so gestalten von neuen Weltraumobjekten, dass der nicht hineinfliegt in einen bereits dort befindlichen Satelliten. Also das heißt, Space Tracking and Surveillance heißt das, oder Space Situational Awareness, dass man genau weiß, das sind im Moment noch die USA führend, fast einzigartig, aber andere holen jetzt auch langsam nach, auch die EU und ESA, damit man ein europäisches System auch hat, dafür, um genau diese Weltraumlageerfassung. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wo was ist. Und man kann das schon sehr genau tracken, wie man sagt, also nachverfolgen, woher ein Teil kommt. Die Grenze sind vielleicht wirklich nur bei sehr kleinen Teilen. Also bis zu 10 Zentimeter ist es gar kein Problem, das nachzuverfolgen. Drunter wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann, sozusagen, sag mal, unter einem Zentimeter kann man sie fast nicht mehr tracken. Aber zwischen 1 und 10 Zentimetern wird es schwierig. Aber ab 10 ist es ziemlich klar, woher das kommt.
Was sind das für Objekte, die so klein sind?
Eine Trümmer. Also sind eben schon Weltraummüll, der entstanden ist durch Kollisionen, durch Absplitterung, durch, es gibt so Schraubenzieher auch, die da so herumfliegen, die aus Versehen beim Außeneinsatz bei der ISS oder so mal verloren wurden. Solche Sachen fliegen da auch herum.
Warum gibt's keine globale Müllabfuhr?
Daran wird gerade gearbeitet. ESA Clean Space heißt das, glaube ich. Ist ein ganz neues Projekt, wo man sagt, man testet jetzt auch mal Technologien, die es ja schon gibt, wie man auch den Müll wieder einsammeln könnte. Das hat man bis jetzt nicht gemacht. Man hat gefunden, es ist vielleicht nicht nötig, der Weltraum ist groß genug, es ist Platz für alle, auch für den Müll. Aber inzwischen wird schon ziemlich kritisch und die ESA ist da so mit einem interessanten Projekt jetzt hervorgetreten, Clean Space, also auch da die Müllabfuhr sozusagen voranzutreiben, hat aber natürlich enorme Schwierigkeiten. Auch wer zahlt das? Das sind ja doch recht teure Missionen wieder. Wer entscheidet, welche Trümmer soll und darf man entfernen, wenn die Eigentumsverhältnisse so sind? Zum Beispiel, dass Russland sagt, na sicher nicht. Es ist unser Teil, der wird sicher nicht weggeräumt von euch. Also räumt eure eigenen Sachen halt einmal weg zunächst. Also so, das sind noch offene Fragen, aber das wird in Angriff genommen gerade.
Das sind ja unfassbare Ressourcen, die da reinwandern. Jetzt nochmal eine Laienfrage. Man muss da ja auch unterscheiden, welche Art von Nutzung. Also einfach nur zu sagen, wir wollen so weit wie möglich und vielleicht irgendwann auf den Mars oder wo auch immer hin, ist ja was anderes als die Nutzung des Weltraums für zum Beispiel Telekommunikation. Wie rechtfertigt man denn diese enormen Summen, die da hinein investiert werden? Das ist ja auch Steuergeld.
Auf jeden Fall. Also das ist sicher eine der großen Herausforderungen für alle, die in Weltraumagenturen tätig sind. Auch nicht zuletzt für den ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, der ja ein Österreicher ist und seit 2 Jahren die ESA als Generaldirektor leitet. Der sagt,
also
European Space Agency, ja. Der hat also gerade auch wieder gesagt, sein wichtigstes Bemühen ist eben darum, die Mitgliedstaaten der European Space Agency davon zu überzeugen, dass sie eben durchaus also Steuergeld dafür ausgeben müssen. Und das Hauptargument was er auch gebracht hat und was sicher einleuchtend ist, ist quasi ein Infrastrukturargument. Also wir brauchen das, um die Navigationssysteme auch selbst zu haben, nicht nur von den USA das GPS zu nutzen, sondern selber ein europäisches zu haben. Die Erdbeobachtung ist ein wichtiger Anwendungsfall, dass man also für Umwelt, aber auch Katastrophen beobachten kann, wie entwickelt sich das, wo braucht man Hilfe, wo kann man was tun. Für Agrarwirtschaft ist es sehr wichtig. Also es ist so eine Art eben Investition in die Infrastruktur und aber auch dann ein Motor für die Wirtschaft, weil zum Beispiel das, was Österreich zahlt an die ESA, kommt dann in einem Geo-Return auch quasi wieder zurück. Das heißt Geo-Return, also sozusagen geografisch wieder so aufgeteilt, je nachdem, wie viel der Staat gezahlt hat. So ungefähr so fließt das Geld auch wieder zurück in die Industrie in Österreich, die hier Produkte erzeugen. Also die dann Kameras, Solarzellen, was auch immer, Bestandteile für die Projekte liefern können. Das ist also privat. Natürlich wird das privat produziert, aber öffentlich bezahlt. Aber das geht eben so zurück, auch wieder nach Österreich. Das heißt, das belebt natürlich auch die Wirtschaft. Also man kann ja sagen, es ist eigentlich eine Wirtschaftsförderung, wenn man so will. Das ist einmal für diese anwendungsorientierten Nutzungen, die sich vor allem im LEO, Low Earth Orbit, abspielen, bis so 2000 Kilometer, sagt man. Das ist also Erdbeobachtung. Dann gibt es die Telekommunikationssatelliten, sind ein bisschen eine andere Geschichte. Die sind viel weiter weg, 36.000 Kilometer entfernt im geostationären Orbit. Das hat sich inzwischen so etabliert, dass das durchaus ein kommerziell wertvolles also Geschäft ist. Also Fernsehübertragungen werden von diesen Satelliten aus gemacht. Und sobald das einigermaßen funktioniert hat, war das auch ein Geschäft für Private. Also da muss man eigentlich nicht sehr viel Steuergeld mehr hineinstellen, weil das machen eigentlich die Privaten und machen ein gutes Geschäft damit. Das nächste, was Sie eben gesagt haben, ist in Deep Space, also wenn man weiter auch noch hinausgeht, wenn man den Orbit jetzt mal verlässt, den LEO oder den geostationären Orbit, zum Beispiel auch zum Mond, das gilt schon als Exploration, wird bezeichnet als Weltraumexploration, also Erforschung oder womöglich dann noch weiter zum Mars. Das gilt dann halt in die Wissenschaft hinein. Und da muss man sich natürlich fragen, genau, also wie viele Ausgaben sind wir bereit für Wissenschaft locker zu machen? Also Erforschung des Weltraums, vielleicht auch Nutzung, das ist im wird mitgenommen, dass man vielleicht auch ein paar Private mitnimmt, auch auf dem Mond. Aber letztlich sind das ganz klare Forschungsausgaben und die aber natürlich dann ein Staat macht, um ja dem Forschungsdrang zu folgen, aber auch die Unternehmen oder Forscher mitzunehmen. Das heißt, die Gesellschaft in diese Richtung zu bringen, zu fördern, dass das, was man vielleicht machen könnte und sich schon überlegt hat, auch wirklich durchführen kann. Und nicht mehr nur vom Boden aus mit Fernrohren hinaufschaut, was ja schon seit vielen Jahrhunderten gemacht wird.
Wie privatisiert ist der Weltraum denn?
Naja, also teilweise, wie gesagt, die Telekommunikationssatelliten sind ganz viel schon privat. Diese Fernsehsatelliten sind fast, sehr, sehr stark privatisiert. Dann haben wir die anderen Satelliten, die werden privat erzeugt, aber die Besteller der Serviceleistungen, wer braucht denn das, sind dann doch wieder öffentliche Gelder. Der Staat möchte gerne eben für seine Wetterdienste oder für sein, was er so braucht, für auch Karten zeichnen, braucht er das, bestellt das bei den Privaten. Das heißt, ist es privat oder nicht? Also privat erzeugt, aber bezahlt öffentlich. Und dann die Space Exploration, also die Erforschung, ja, würde ich auch sagen, ist vor allem noch staatlich finanziert, aber eben zunehmend von den Privaten erzeugt. Und auch die Privaten versuchen dann zusätzlich noch zu schauen, können sie vielleicht auch ein eigenes Businessmodell noch dazunehmen. Ist aber noch schwierig, aber es ist sozusagen, diese Gedanken werden schon entwickelt und Projekte dazu entworfen, aber natürlich ist ganz viel noch einfach staatlich finanziert.
Ja, weil die Frage kommt auch daher, dass jetzt gerade bei Russlands Krieg gegen die Ukraine sehr oft darüber gesprochen wird, dass Elon Musk mit SpaceX und all seinen Space-Aktivitäten, Weltraumaktivitäten ja sehr viel Macht hat als Privatperson. Und dann liest man, dass er zum Beispiel teilweise denen das und damals ein Internet abgedreht hat, der ukrainischen Armee, damit sie gewisse Operationen nicht durchführen kann. Was aber dann bedeutet, dass eine Einzelperson, die auch noch ein bisschen einen erratischen Charakter hat, eigentlich sehr viel Macht hat und der Staat, der amerikanische Staat, ja gar nicht mehr so viel da jetzt zu melden hat, weil das eben auch teilweise privat angeschaffte Formen sind durch die ukrainische Armee oder von Privatpersonen, die das dann der ukrainischen Armee gespendet haben. Und wenn der dann aber sagt, da drehen wir jetzt ab, weil wir wollen nicht, dass die zum Beispiel diese und jene Militäroperation mit Hilfe unserer Kommunikationsmittel durchführen können. Mhm. Also, und da ist das dann eben nicht mehr in souveräner Hand, sondern eine einzelne Privatperson, runtergebrochen, hat dann eigentlich schon sehr viel Einfluss. Und hat mich dann eben überrascht, wenn man sich dann durchdenkt, denkt, ich hätte eigentlich gedacht, das ist alles souverän, sind US-Mittel und US-Entscheidungen und auf einmal hat man da eine Privatperson, die auch gegen den Willen oder gegen die Interessen der US-Regierung handeln kann.
Ja, also da ist das Starlink-Programm angesprochen. Das war natürlich für den Elon Musk eine besondere Gelegenheit zu zeigen, was er mit diesen Satelliten bieten kann, nämlich eben Kommunikationsmöglichkeiten, Erdbeobachtungsmöglichkeiten auch. Aber es ändert nichts daran, an dem grundsätzlichen System des Weltraumrechts, was ich schon vorher gemeint habe, mit Verantwortlichkeit der Staaten. Das heißt, die USA sind sehr wohl verantwortlich dafür, was der Elon Musk macht. Das heißt, sie müssen dann nach ihrem eigenen Recht und Möglichkeiten dafür sorgen, dass Elon Musk auch zum Beispiel das Weltraumrecht einhält, aber auch die Charta der Vereinten Nationen einhält, dass er eben im Einklang mit dem Völkerrecht diese Aktivitäten durchführt. Er ist auf jeden Fall nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern er muss wissen, und er weiß das sicher auch, dass die USA hier die Verantwortung letztlich tragen.
Das bringt mich gleich zu dem nächsten großen Themenblock. Es klingt wie Science Fiction, ist aber gar nicht mehr so weit weg, diese Frage Krieg im Weltraum, beziehungsweise Sie haben es vorhin ja schon angesprochen, eigentlich friedliche Nutzung. Und jetzt auf einmal merken wir, ganz so friedlich könnte es vielleicht doch nicht werden, vor allem wenn jetzt China, Russland, die USA alle den Weltraum zusätzlich oder zunehmend für sich entdecken, entweder mittelbar, um eben Kriege und Konflikte auf der Erde in irgendeiner Form zu steuern oder eben zumindest zu unterstützen, aber auch unmittelbar. Also wie weit sind wir entfernt, wie viel gibt es da schon wirklich Krieg der Sterne und alles, was man nicht alles so an dystopischen Szenarien vor sich hat, also dass das eben nicht nur friedlich vonstatten geht, was im Weltall passiert.
Ja, also friedlich schon, muss man sagen, die Charta der Vereinten Nationen, die Satzung der Vereinten Nationen ist anwendbar. Das heißt, grundsätzlich ist eine Aggression auf jeden Fall verboten und da gilt einfach das Völkerrecht. Ein Angriff ist auf jeden Fall völkerrechtlich verboten und behauptet jetzt auch keiner der Staaten, die jetzt eine Space Force aufgebaut haben, und das sind gar nicht so wenige. Was sie sagen, ist, sie machen eine Verteidigung. Also das ist ja die neue, sozusagen nach 1945 neue Basis für militärische Aktivitäten. Es ist immer nur Verteidigung. Und das hat natürlich schon einen Punkt und eine verständliche Motivation. Wenn man so viele wertvolle Weltraumgegenstände im All hat, auch für das Militär, für die Sicherheit, auch für die Kommunikation, zivile Nutzung, aber auch militärische Nutzung, dann hat man große Sorge davor, dass diese Infrastruktur beschädigt wird, wie auch immer, ob sie durch Zufall oder absichtlich von einem Kontrahenten beschädigt wird und beeinträchtigt wird. Und um das abzusichern, sozusagen, um diese wertvolle Infrastruktur im Weltraum abzusichern, gibt es jetzt eben diese Space Forces, die also angekündigt und eingerichtet wurden, als eine militärische Verteidigung dieser Infrastruktur. Das ist einmal die Ausgangsbasis und da findet man eigentlich noch nichts dabei. Das haben jetzt die NATO und die USA sind vorgeprescht, aber viele haben dann nachgezogen. Das heißt, es gibt also militärische Abteilungen in diesen Staaten und Organisationen, die sich darum kümmern, um diese Weltraumobjekte zu schützen. Natürlich kann man sich jetzt schon vorstellen, wenn das mit militärischen Mitteln, welche militärischen Mittel sind das? Was kann da vielleicht auch an einer, wie wir es auf der Erde kennen, ein Missverständnis sein, ein vermuteter Angriff, der gar keiner ist, dann schießt man gleich einmal drauf los, hat ein Missverständnis zugrunde gelegt und plötzlich haben wir doch eine Konfrontation militärischer Art, auch im Weltraum. Das könnte sein und ist sicher eine Gefahr. Da kann man nur dieselben Mittel anwenden, die man auf der Erde anwendet, also eben die Vertrauensbildung, Transparency and Confidence Building Measures, also ein Informationsaustausch. Was macht jetzt gerade dieser Satellit da? Wieso kommt der jetzt plötzlich so nah an unseren heran? Wenn man dann sagt, was ist denn der? Was will der? Nicht, wenn man dann antwortet, sagt, okay, alles klar, dann ist es kein Angriff, man muss ihn also nicht abschießen. Also man muss genau diese Vorsorgemaßnahmen auch treffen, die man auf der Erde hat, um einen bewaffneten Konflikt zu vermeiden.
Kann dann theoretisch ein Konflikt, der im Weltall begonnen hat, auf der Welt weitergehen, weil man zum Beispiel einstuft einen Angriff auf einen Satelliten oder auf eine Raumstation als einen Angriff auf einen Staat?
Ja, das könnte schon sein. Also man sagt, was ist sozusagen eine verhältnismäßige Verteidigung oder eine sinnvolle Verteidigung? Ich kann mir es eher fast umgekehrt vorstellen, nicht, dass man sagt, man will einen Satelliten ja ausschalten, der irgendwelche militärische Operationen steuert und ich schalte den aus, damit ich den Krieg auf der Erde den bewaffneten Konflikt auf der Erde gewinne oder einen Vorteil habe. Umgekehrt ist es nicht ganz so klar, aber man könnte sich eine Bodenstation vorstellen, nicht die man dann also auf terrestrisch zerstört, weil man weiß, von dort wird der Satellit gesteuert. Also das kann schon sein, ja.
Gibt es da Bemühungen, eben vielleicht noch ein Pendant zu den Genfer Konventionen zu schaffen? Weil es wird ja im Cyberbereich auch immer darüber diskutiert, man braucht eigentlich Cyber-Genfer-Konventionen. Also das ist ja immer so, man gibt einfach ein Cyber davor. Und das könnte man ja da auch machen, sagt, okay, man macht jetzt ein eigenes Abkommen zu Regeln der Kriegsführung oder Kriegsvermeidung im Weltraum, weil sich besondere Fragen stellen. Oder man sagt, Moment einmal, wir haben die Regeln schon, wir müssen sie nur mutatis mutandis, also in Hinblick auf andere Gegebenheiten anwenden. Aber die Grundsätze sind immer die gleichen. Wir brauchen keinen eigenen Vertrag. Gibt es da Vorstöße zu sagen, wir brauchen einen eigenen Weltraumkriegsrechtsvertrag oder ein weltraumbezogenes Gewaltverbot?
Auf jeden Fall. Also es gibt schon seit einigen Jahren sogar zwei Initiativen, die aber auf rein akademischer Ebene im Moment laufen. MILAMOS ist das eine Abkürzung für eine Initiative an der McGill University in Kanada. Und das zweite ist das Woomera Manual von australischer Seite, sozusagen auch auf ein akademisches Projekt, die quasi beide jetzt in diesen Monaten fertig geworden sind, die sich eben damit beschäftigen, die Anwendung des humanitären Völkerrechts im All, und gehen genau von der These aus, die Sie jetzt zuletzt erwähnt haben. Wir brauchen eigentlich keinen neuen Vertrag grundsätzlich, sondern wir wollen jetzt uns die bestehenden Rechte und Regelungen anschauen, der Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle, das klassische sozusagen humanitäre Völkerrecht. Wie wenden wir das an im All? Und das ist die Ausgangsbasis. Stellt sich die Frage, genügt das oder nicht? Aber das ist einmal eine Ausgangsbasis und ein wichtiger Schritt, um das zu identifizieren. Also wo gibt's Probleme? Und die Probleme gibt's natürlich aus der Physik. Die Physik stellt uns hier vor ganz schöne Probleme und Schwierigkeiten, die wir so nicht kennen auf der Erde. Nämlich auf der Erde sozusagen kommt alles auch wieder runter, auch beim Luftrecht. Und der Unterschied zwischen Luftrecht und Weltraumrecht hat mein Kollege aus dem Luftrecht einmal sehr gesagt, sehr einfach, die Flugzeuge kommen sicher alle wieder runter. Und die Weltraumobjekte aber nicht. Die Weltraumobjekte, die Physik ist eben so, dass wenn einmal ein Weltraumobjekt im All ist, dann bleibt es im Prinzip dort. Durch die hohe Geschwindigkeit kann sehr lange im Orbit bleiben und eine Gefahr dann für viele Jahre, Jahrhunderte darstellen, also je nachdem wie hoch, aber schon, also nur unter 400 Kilometer, sagt man ungefähr, 500, kommt das in einer absehbaren Zeit wieder runter. Alles, was darüber ist, bleibt ganz, ganz lang dort und zerstört dann die Nutzung dieses Orbits für viele hunderte Jahre. Das heißt, eine kinetische Zerstörung eines Satelliten hat einen viel überproportional größeren Schaden, als wenn ich am Boden irgendetwas zerstöre. Also es müsste eigentlich in die Richtung aus meiner Sicht gehen, fast ein absolutes Verbot der kinetischen Zerstörung von Satelliten, weil diese Trümmer dann hunderte Jahre im All bleiben und den ganzen Orbit nutzlos machen und aber damit die Interessen anderer Staaten massiv beeinträchtigen, die diesen Orbit auch nicht mehr nützen können. Also das wäre für mich zum Beispiel eine Forderung, also absolutes Verbot der kinetischen Zerstörung. Wir brauchen das ja auch nicht, wir können die ja irgendwie anders auch unschädlich machen. Also wir müssen ja da irgendwie nur einen Laser hinein oder irgendwelche elektromagnetischen Strahlen direkt auf diesen Gegenstand richten, ohne ihn physisch zertrümmern zu müssen, dass er nicht mehr funktioniert. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo eine Änderung notwendig wäre, man kann es aber auch über die Verhältnismäßigkeit natürlich lösen, einfach, dass auf jeden Fall unverhältnismäßig ist, einen Satelliten zu zerstören, dass das also einfach nicht in Frage kommt, auf keinen Fall. Und andere Möglichkeiten eben der Frage, schwierig ist dann auch die Unterscheidung, natürlich machen wir humanitären Völkerrecht, zivile Nutzung, militärische Nutzung, weil ganz viele Satelliten Dual Use sind, also für beides genutzt werden. Das heißt, wir müssen wohl in Kauf nehmen, ja, dass das dann auch die zivile Nutzung beeinträchtigt.
Das ist ja auch der Grund, warum man schon früh drauf gekommen ist, Nuklearwaffen besser nicht da oben in irgendeiner Form raufbringen oder oben lassen. Also eigentlich ist ja eine nuklearwaffenfreie Zone. Bleibt das auch so?
Genau, also das ist sozusagen einer der ganz klaren Artikel auch des Weltraumvertrags, dass die Stationierung von Massenvernichtungswaffen, also nuklearen, atomaren und anderen Massenvernichtungswaffen im Erdorbit verboten ist. Also das ist ganz klar. Da waren sich die Staaten damals, USA, Sowjetunion einig. Die Vorstellung nämlich, dass wir da im Orbit eine Atombombe um die Erde kreisen haben, war also erschreckend und abstoßend für alle Staaten, also für die zwei Staaten und für, also ausgeschlossen auch. Für die Massenvernichtungswaffen gibt es ein klares Verbot. Für konventionellere Waffen gibt es kein so ein klares Verbot. Da muss man dann eben die allgemeinen Regeln der Satzung der Vereinten Nationen und das humanitäre Völkerrecht anwenden.
Weil wir noch vorhin gesprochen haben über die USA als, könnte man sagen, als Weltraum-Sheriff. Ist das etwas, was man sagen kann oder zumindest die, die da ein Auge haben, oder ist das schon wieder zu überspitzt formuliert?
Naja, Sheriff hat man immer die Vorstellung, dass er mit der bewaffneten sozusagen Gewalt hier angewendet wird. Das ist gar nicht der Fall, also das passt überhaupt nicht, das Bild. Aber was schon zutrifft, dass die USA einen sehr, sehr großen Vorsprung haben, was die Weltraumtechnologie betrifft. Also wenn ich gesagt habe, diese Weltraumlageerfassung, wo Dinge überhaupt sind, dass das im Moment wirklich fast ausschließlich von den USA gewährleistet werden kann und die anderen Staaten eigentlich davon abhängen, dass sie die Daten bekommen von den USA, damit sie sicher ihre Satelliten starten können. Da sieht man schon den enormen Abstand, den die USA haben zu allen anderen Staaten.
Ja, weil ich denke beim Wort Sheriff, deswegen habe ich es verwendet, in erster Linie als so eine Art Aufpasser, also jemand, der schaut, was da ungefähr passiert.
Aufpassen, das stimmt. Also aufpassen, das ist so richtig, wenn man den Sheriff so definiert, dass er da nur beobachtet und dann aufpasst und sagt, pass auf, fahrt es nicht zusammen. Also wenn der in dem Dorf zum Beispiel sieht, dass da zwei Motorradfahrer aufeinander zufahren, dann ist er der, der warnt und sagt, pass auf, einer von euch muss ausweichen, weil sonst knallt ihr zusammen. Also das machen die USA, das stimmt.
Die anderen zwei großen Elefanten im Raum, China, Russland. Jetzt, Russland ist ja traditionell die zweite Weltraummacht und bei China würde man reflexartig sagen, das sind die, die gerade aufsteigen, aufsteigende Macht sind. Holen die gerade schnell auf, auch im Weltraum?
Auf jeden Fall. Also es ist atemberaubend, muss man fast sagen, wie schnell die Chinesen hier aufholen und inzwischen selbst eine eigene Raumstation in den Orbit gebracht haben und die betreiben. Während wir sozusagen sonst von der internationalen Raumstation sprechen, die unter der Führung der USA läuft, seit 1998, mit Beteiligung eben der European Space Agency, mit Kanada, mit Japan, hier zusammengearbeitet, Russland auch. Und die Chinesen ganz gerne dabei gewesen wären, ein bisschen vielleicht zu spät waren und dann gesagt, na, jetzt geht's nicht mehr, jetzt können sie nicht mehr dazu. Und die Chinesen waren nicht sehr froh darüber und gesagt, gut, dann bauen wir quasi unsere eigene Station. Das heißt, die können das alleine bauen, mehr oder weniger, was die anderen Staaten zusammen hier gemacht haben. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also ich würde wirklich sagen, dass hier China unbedingt auf einem aufsteigenden Ast ist. Hingegen Russland muss erst mal schauen, wo es wirklich bleibt. Das wird schwierig, glaube ich. Das hängt also wohl davon ab, wie ob China es unter seine Fittiche nimmt oder nicht, oder lieber sagt, wir bleiben alleine. Da gab es Anzeichen, dass Russland und China sich annähern, dann aber auch wieder nicht. Das ist jetzt noch ganz unklar. Aber Russland hat im Moment sicher gar nicht sehr viel Möglichkeiten, sich zu profilieren oder weiter zu entwickeln.
Bei so vielen Akteuren und Rivalitäten braucht man da nicht eigentlich eine Art Weltraumrat? Also ich möchte jetzt nicht mit Star Trek-Beispielen kommen, aber eben zumindest eine permanente Institution, wo man sich ständig akkordiert, koordiniert, austauscht, Interessen auch versucht, zumindest irgendwie in Einklang zu bringen. Also eben eine Art Space Council oder sowas.
Es gibt schon etwas, was tatsächlich permanent tagt oder jedes Jahr jedenfalls, das United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Das tagt sogar in Wien jedes Jahr im Juni für 10 Tage. Allerdings ist das wahrscheinlich nicht das, was Sie meinen, denn das ist ein viel größeres Gremium, wo über 100 Staaten jetzt schon dabei sind und wo es einen Austausch darüber gibt, was wird gerade getan. Aber da sind auch ganz viele Entwicklungsländer mit dabei und interessiert, was sozusagen zu wissen, was da eigentlich läuft. Die USA sind aber auch sehr aktiv. Also es ist nicht so, dass die sagen, wir lassen uns da nicht in die Karten schauen. Die kommen immer mit einer ziemlich großen Delegation dahin. Aber es ist eher so ein Forum, ja, des Austausches. Und es wird auch über neue Entwicklungen in der Technik gesprochen, auch über neue rechtliche Vorschläge. Also gerade Space Traffic Management muss jetzt schon auch dort besprochen werden. Aber vielleicht ein Rat in dem Sinn, dass man sagt, die gerade was tun und die gerade wirklich aktiv sind, die müssen sich ja viel enger zusammenschließen und diskutieren als jetzt nur einmal im Jahr und sich austauschen. Das sehe ich, sowas Ähnliches sehe ich vielleicht, ich weiß nicht, in diesen Artemis Accords, die gestartet wurden unter der Führung der NASA in den USA 2020. Und dass man sagt, wer will denn mit uns mitmachen bei der neuen Mondinitiative? Also Artemis ist ja der Nachfolger sozusagen von Apollo, die Zwillingsschwester, die weibliche Zwillingsschwester von Apollo. Die Idee eben, dass wir jetzt wieder zurückgehen auf den Mond Und die USA sagen, aber damals waren wir alleine, da war es ein nationales Prestigeprojekt. Jetzt wollen wir euch mitnehmen, wollen wir die, die das gerne machen, mitnehmen. Und wir laden die Staaten ein, hier so zu unterzeichnen. Also es ist noch nicht wirklich ein völkerrechtlicher Vertrag, aber es ist so ein bisschen ein Commitment, was man mal abgibt und sagt, wir wollen dabei sein. Und dass diese Staaten da bereit sind, mitzutun und sich natürlich hier öfter und treffen und ein kleinerer Rahmen sind als jetzt das UN-Komitee. Zum Beispiel. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil das ist sicher die Zukunft. Also die Artemis Accords sind und vor allem das Lunar Gateway, was damit zusammenhängt, die Mondstation, die um den Mond dann gebracht werden soll, ist ja auf Schiene schon. Da gibt es ja schon Verträge mit der ESA auch. Also das heißt, das ist wohl die Zukunft und schauen wir mal, wie dort die Entscheidungsfindung verläuft und wie das sich abspielt. Also es könnte sowas in diese Richtung sein. Für das aber konkret halt einmal nur für dieses Mondprojekt. Also darüber hinaus sehe ich das im Moment nicht.
Wir haben jetzt viel über die großen Staaten gesprochen. Gleichzeitig sind wir in Österreich, Sie haben auch Wien als Verhandlungsort genannt. Welche Rolle spielen denn so kleinere Länder wie Österreich oder auch nicht Weltraumnationen, die aber wirtschaftlich potenter sind wie Deutschland?
Ja, das herrscht eben schon dank der Verankerung dieses Themas in den Vereinten Nationen ein Bewusstsein vor, dass es sich hier um einen Raum handelt, der allgemein ist, nicht der sozusagen der gesamten Staatengemeinschaft zusteht und sie ein Interesse haben zu wissen, was da vor sich geht und auch mitzubestimmen. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass es ein Raum ist, der nicht einem Staat gehört, ist schon vorhanden. Und insofern spielen sich dann die Verhandlungen auch nach den Mechanismen der Vereinten Nationen ab. Also dieses Komitee funktioniert auch nach den 5 regionalen Gruppen. Der Vorsitzende wird alle 2 Jahre gewählt und das rotiert in den regionalen Gruppen. Und jeder Staat hat die Möglichkeit, sich zu äußern, andere Fragen zu stellen. Also hier Initiativen auch zu starten. Zum Beispiel gerade die Weltraummüllinitiative wurde sehr stark initiiert durch die Tschechische Republik. Also die haben da so vorgeprescht und gesagt, wir müssen da jetzt was machen. Also ein kleiner Staat, der nicht jetzt groß im Weltraum vertreten ist, aber hat sehr viel bewirkt dadurch, dass die dieses Weltraummüllproblem in die Vereinten Nationen getragen haben. Auch interessant ist dabei, dass den Vorsitz dieses Komitees, des UN-Komitees für die friedliche Nutzung des Weltraums, lange Zeit in österreichischer Hand war. Österreich hat also den Vorsitz in diesem Komitee, ein Unterkomitee der Generalversammlung gehabt, das zunächst einmal viele Jahre in New York eigentlich getagt hat. Und erst im Jahr 1993, also nach Ende des Kalten Krieges, war das dann zur Diskussion gestellt. 1993 ist dann dieses Komitee nach Wien übersiedelt, nicht als dritten UNO-Sitz. Seither ist es in Wien. Und das war dann auch so langsam das Ende des österreichischen Vorsitzes, der wirklich ja über Jahrzehnte lang ausgeübt wurde durch die Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen in New York, aber letztlich dann viele Jahre persönlich durch Peter Jankowitsch, der sich da einen besonders guten Namen gemacht hat. Er war ja einige Jahre Außenminister Österreichs, aber auch UN-Botschafter in New York und hat dieses Amt aber dann ganz lange persönlich weitergeführt, bis es dann nach dem Ende des Kalten Krieges geheißen hat, jetzt brauchen wir das eigentlich nicht mehr, dass was der Hintergrund war, dass Österreich ein neutraler Staat ist zwischen den großen Supermächten und sozusagen hier bündnisfrei neutral war und als unverdächtiger sozusagen Staat hier und Staatenvertreter keine eigenen Interessen vertreten hat, sondern einfach als Vorsitzende des Komitees gut vermitteln konnte und gute Vorschläge gebracht hat, viel vorangebracht hat. Aber das wurde dann so am Beginn der 90er Jahre eben als vielleicht dann überholt angesehen, sodass dann erst im Jahr 1996 begonnen wurde, den Vorsitz so zu vergeben, wie er immer in den Vereinten Nationen eigentlich vergeben wird, nämlich rotierend zwischen den regionalen Gruppen. Also dann hat man 2 Jahre, ist jetzt Western European and Others Country Group, dann gibt es eine African Group und so, die sich dann einfach alle 2 Jahre abwechseln. Aber bis dahin war ganz viele Jahre Österreich, eben hatte den Vorsitz inne. Und man kann durchaus sagen, dass das wegen der Neutralität war, eben in der Zeit des Kalten Krieges unverdächtig, ohne große eigenen Interessen, aber in New York stattfindet. Das ist auch interessant. Der Wiener Sitz ist danach erst gekommen. Vielleicht als ein kleiner Ausgleich oder Abtausch, dass Österreich den Vorsitz abgeben musste, hat man dann das Büro für Weltraumfragen und das Komitee nach Wien gebracht.
Und was sind die Interessen von Österreich zum Beispiel? Wir haben ja auch ein Weltraumrecht. Ich denke dann manchmal daran, okay, wir sind ein Land, das keinen Meereszugang hat, aber trotzdem am Seerecht ein Interesse hat irgendwo. Mhm. Kann man das analog auch so sehen beim Weltraumrecht? Wir haben jetzt vielleicht nicht, wir sind kein Startstaat als solcher üblicherweise, aber wir haben trotzdem ein Interesse daran, was im Weltraum passiert.
Naja, wir sind sogar ein Startstaat.
Deswegen das
wir
üblicherweise.
Haben, genau, ich weiß, ja, wir haben sogar im Moment, ich muss mal schauen, drei Satelliten mindestens jetzt registriert. Also wir haben da sozusagen unter der österreichischen Flagge Satelliten im All, wohingegen wir im Moment offensichtlich, was ich gehört habe, kein Schiff auf der Hochsee haben unter österreichischer Flagge, obwohl wir da auch natürlich eine Rolle gespielt haben und Interesse haben am Seerecht. Im Weltraumrecht haben wir zwei verschiedene Interessen, würde ich sagen. Einerseits das nationale Weltraumprogramm, ebenso Kleinsatelliten zu starten, um auch die österreichische Forschung voranzutreiben. Hier die TU Graz oder die Uni Wien oder die Fachhochschule Wiener Neustadt, die sehr viel forschen in dem Gebiet und eben ihre Satelliten da ins All gebracht haben und Österreich hier eben auch registriert hat. Aber das andere Interesse ist natürlich im Rahmen der ESA, der European Space Agency, wo Österreich europäisch mitmischt und auch investiert und da wissen möchte, in welche Richtung es geht und so. Also hier in der europäischen Zusammenarbeit eine wichtige Zukunft sieht.
Letzte Frage zum Schluss, die ist aber jetzt nicht mehr ganz so ernst. In letzter Zeit sprechen wir wieder ein bisschen mehr über Extraterrestrial Intelligence, also Aliens, was man auch immer, als was man auch immer es bezeichnen möchte. Und nicht nur auf einer verschwörungstheoretischen Ebene, sondern durchaus ernster, weil das ja auch gerade in den USA diskutiert wird, weil eben auch über diese Aktivitäten gesprochen wird. Das ist aber im Weltraumrecht, also Kontakt mit Nicht-Erdenwesen, gar nicht vorgesehen, weil das eben zu weit weg war. Aber also gibt es da irgendeine Diskussion oder ist das noch zu weit im Raum der Spekulation?
Also was ich beobachtet habe mit großem Interesse oder bei Überraschung, dass es tatsächlich sehr ernstzunehmende Wissenschaft gibt, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Das sind sehr renommierte Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen. Aber bis das sozusagen zu uns kommt, zu uns Juristen, ich nehme jetzt sozusagen die Völkerrechtler oder die Vereinten Nationen, die diskutieren den politischen und rechtlichen Rahmen dazu. Da würde ich sagen, ist noch ein großer Schritt, ein großer Gap, eine große Leere dazwischen. Also ich nehme das mit großem Interesse zur Kenntnis. Aber bevor wir uns damit beschäftigen müssen, wie regeln wir das? Ja, da muss noch einiges passieren. Im Moment ist es tatsächlich so, dass das Weltraumrecht so definiert ist, dass es nur die Aktivitäten, wie es auch heißt, der Staaten, also der Staaten wie der Erde sozusagen im Weltraum regelt. Also wir regeln quasi uns selber. Wir regeln unsere menschlichen Aktivitäten, auch wenn sie sich woanders abspielen. Nicht? Man hat dann auch Mars-Aktivitäten, aber durch Menschen und man hat diese Idee, dass immer noch diese Verbindung besteht, auch wenn es dann beim Mars langsam schon schwierig wird, glaube ich, das auch wirklich durchzusetzen. Man stelle sich vor, man hat irgendein Verbot, aber das wird verletzt auf dem Mars. Wie kann ich das wirklich durchsetzen, dann dieses Verbot? Da wird es dann schon schwierig. Beim Mond bis zum Mond würde ich sagen, haben wir kein Problem, unser Recht, das terrestrische Recht für Weltraumaktivitäten anzuwenden, auf Menschen, auf die Akteure, das ist kein Problem. Wie gesagt, im Mars wird es dann schon mal interessant, dann sind es aber immer noch Menschen, reden immer noch von den uns bekannten Wesen, die wir glauben, mit Vernunft und so weiter regeln zu können. Wie das dann mit anderen aussieht, ist natürlich eine andere Frage und mit der hat man sich, sagen wir, in den Vereinten Nationen noch nicht befasst, durchaus, aber in verschiedenen Thinktanks ist mir durchaus bekannt, dass da auch schon Symposien gegeben hat. Zum Beispiel haben wir in Wien das European Space Policy Institute, vielleicht kann ich das am Schluss noch erwähnen, ganz großartig, dass wir das nach Wien bringen konnten. Dass es in Wien ist, eine Kooperation der ESA, European Space Agency und der österreichischen Regierung und Ministerium zuständig, zu sagen, wir wollen diesen European Think Tank on Space haben. Und da war ich zum Beispiel schon mal dabei an einem Symposium, das sich damit befasst hat, welche Fragen wird das auf, natürlich philosophische, theologische Fragen auch. All das wurde schon und kann man auch nachlesen in den SBA-Reports, die kann ich sehr empfehlen.
Ist Ihnen da eine Frage in Erinnerung geblieben? Weil meine erste, wie ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, war, wer würde denn eigentlich für die Welt sprechen, wenn es wirklich zu einer Kontaktaufnahme kommt? Welche Fragen sind Ihnen da so in Erinnerung geblieben?
Also ich habe da natürlich dieses Bild der Voyager-Sonde vor mir, wo eben der Generalsekretär der Vereinten Nationen, damals Kurt Waldheim, eine Botschaft drauf gesprochen hat, quasi im Namen der Menschheit.
Jetzt müsste man fast diese Botschaft zitieren. Ja. Was war da ungefähr? Wissen Sie da ungefähr?
Ja, es ging um Frieden. Also wir sind friedliche Wesen und was wir so tun. Und wir sind also in Staaten gegliedert, aber wir haben eine internationale Gemeinschaft, die eben sich für den Frieden einsetzt. Und
das ist ein sehr schönes Schlusswort. Frau Professor Mabo, schön, dass Sie da waren. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Ja, und damit wären wir am Ende einer weiteren Folge angelangt. Ich gehe davon aus, dass es für euch mindestens genauso spannend war wie für mich und möchte am Ende nochmal euch danken, dass ihr dabei seid, auch vor allem denjenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen, wenn er euch etwas wert ist und ihr das monetär ausdrücken wollt. Der Link zu meinem PayPal-Konto steht in den Shownotes, wie immer. Ich weiß, wer ihr seid und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Von kleinen Beträgen für einen Kaffee oder ein Bier im Schweizerhaus bis zu größeren Beträgen für Serverkosten und dergleichen. Das ist wirklich, wirklich etwas, das sehr motiviert, hier weiterzumachen. Und zum Abschluss habe ich jetzt auch noch für euch ausgegraben die von Professorin Mabo angesprochene Nachricht vom damaligen UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim. Ich gehe jetzt nicht auf die spätere Waldheim-Affäre ein. Es ist natürlich ein wenig ironisch, dass ausgerechnet er damals UNO-Generalsekretär und damit auch die Stimme der Weltgemeinschaft war, aber soll eben so sein. Geschichte ist Geschichte und als solche nicht veränderbar. Aber diese Nachricht von ihm eingesprochen habe ich auf YouTube gefunden und möchte ich jetzt zum Abschluss hier noch abspielen. Ton ab.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.